HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Michael Naumann, dem Anstoßer. Er hat in mehreren Berufsfeldern erfolgreich gearbeitet, hauptsächlich als Wissenschaftler, Journalist und Verlagsleiter. Er übte als Erster das Amt des Staatsministers für Kultur und Medien im Kanzleramt aus und ist Gründungsdirektor sowie amtierender Geschäftsführer der Barenboim-Said-Akademie in Berlin, die seit dem Frühjahr 2017 mit dem Pierre-Boulez-Saal über ein eigenes Konzerthaus verfügt. Mit Michael Naumann im Studio ist Barbara Henke. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wenn einer sich selbst sein Leben erzählt, wenn er nach dem Rückblick auf Schicksalsschläge und Erfolge diese Erinnerungen an den bisherigen Lebensweg kurz und knapp betitelt Glück gehabt, dann spielt er damit auf den Zufall als nicht planbare, glückhafte Fügung an. In dem Titel klingt aber auch mit nochmal Glück gehabt, also vielleicht schlimmeren entkommen sein. Was steckt für Sie in dem Wort Glück?
Ja, das ist eine profunde Frage, die können wir jetzt nicht in einer Stunde beantworten. Es gibt punktuelle Glücksmomente. Jeder Verliebte fühlt sich glücklich. Und wenn er nicht gleichzeitig traurig ist, dann ist er gar nicht verliebt. Es gibt das Glück, einem Verkehrsunfall entkommen zu sein. Und es gibt auch das Glück, in einer Bombardierung, in einer Kleinstadt im Keller überlebt zu haben. Mhm. Das sind alles Elemente von Glück. Und dann gibt es natürlich auch das ganz profane Glück im Beruf, beziehungsweise das Glück, einen Beruf ergriffen zu haben, der einen erfüllt. Also das alles verstehe ich unter Glück. Aber das Wichtigste ist natürlich das Glück des verliebten jungen Mannes oder der verliebten jungen Frau, will ich doch hoffen, und das Glück einer vollendeten Ehe.
Bei Ihrem Lebensweg kann man auch davon sprechen, dass mehrere glückliche Fügungen dafür gesorgt haben, dass Sie aus einer ganz schwierigen Nachkriegssituation mindestens zwei, wenn nicht drei Karrieren haben machen können.
Ja, ich habe das nie als Karrieren begriffen, sondern als Berufe. Aber dieses Glück im Grunde genommen, das ja auch in unserer Nationalhymne vorkommt, interessanterweise. Mhm. Das hat die ganze Nation gehabt nach dem, zumindest der westliche Teil, eher noch als der östliche. Aber die hatten auch in mancher Hinsicht Glück, dass es hier nicht so schlimm ging wie den Polen. Also es gibt eben auch einen glückhaften Zustand für eine ganze Nation, in dem sie, wie wir, nach dieser moralischen und militärischen und politischen Katastrophe, aber vor allem nach der moralischen Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, sich wieder aufrafft und durch das berühmte Wirtschaftswunder hindurch zu einer gut funktionierenden, anständigen, und das Wort anständig sage ich im Sinne von Helmut Schmidt, einer anständigen Republik geworden ist. Das ist auch ein Glück, das nicht allen Nationen in Europa gelungen ist.
Und wenn wir auf einen individuellen Lebensweg schauen, dann hängt sehr, sehr viel davon ab, mit welchen Menschen man zu welchem Zeitpunkt zusammengekommen ist.
Ja, das ist ganz gewiss der Fall. Gerade in unserem Beruf des Journalismus gibt es ja das noch längst nicht genau beschriebene Phänomen der Klickenbildung. Man kennt sich, man hilft sich und plötzlich ist man bei der Zeit Redakteur. Das war bei mir aber nicht so. Sondern ich hatte mit einem gescheiterten Produkt zu tun, nämlich der Zeitschrift M des Burda Verlages, und hatte Briefe geschrieben an diverse Verleger in der Hoffnung, dass die diese Zeitschrift weiterführen wollten. Stattdessen wurde ich eingeladen von Bucerius und dem Chefredakteur der Zeit, Theo Sommer, mal nach Hamburg zu kommen und ihnen beim Aufbau der Zeitschrift Zeitmagazin zu helfen. Das habe ich damit getan und damit war ich unversehens in dem von mir damals durchaus als Olymp bezeichneten Pressehaus Die Zeit von der Zeit in Hamburg gelandet.
Jeder junge Journalist hat in der Tat die Zeit als Olymp gesehen und wäre gern dort gewesen. Noch lange Zeit.
Ja, wer weiß, ob das heute noch so ist. Ich hoffe es doch.
Gehen wir mal in die etwas jüngere Vergangenheit. Ein Beispiel für die richtigen Menschen, die mit den richtigen Ideen zusammenwirken. Michael Naumann hat die 70 überschritten und gerade in seiner Rolle als Chefredakteur die 24. Ausgabe des Magazins Cicero herausgebracht. Da spricht er mit Daniel Barenboim über dessen Idee, in Berlin eine Akademie für junge Musiker aus dem Nahen Osten aufzubauen. Schwupps wird aus dem Journalisten ein umtriebiger Gründungsdirektor, der nicht zuletzt Politiker ins Boot holt und so mithilft, diese Akademie auf den Weg zu bringen.
Ja, so ungefähr war es. Umtriebig habe ich mich eigentlich nicht bezeichnet, sondern was diesen Aufbau der Akademie betrifft, von der Not getrieben. Es war ja Geld da. Es waren ungefähr 12 Millionen Euro an Spenden von großzügigen, fabelhaften Privatiers, inklusive auch dem Präsidenten von Italien, Napolitano, der Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Scala schätzen und verehren gelernt hatte. Aber es fehlten dann für das Projekt, was seinerzeit auf 28, dann aber schließlich bei 32 Millionen Euro geschätzt worden war, fehlte der Rest des Geldes und natürlich auch die Betriebskosten. Aber die Idee von Daniel Barenboim, nämlich eine staatlich anerkannte Akademie für junge Musiker aus dem Nahen Osten, aus Israel und den umgebenden arabischen Ländern aufzubauen, das hat mir so imponiert, dass ich meinem journalistischen Beruf nun endgültig Adieu gesagt habe und plötzlich war ich Bauherr.
Und Barenboim selbst hatte ja mit seinem West Eastern Divan Orchester schon bewiesen, dass das funktionieren kann. Dass Beispiel Palästinenser und Israelis in der Musik wunderbar harmonieren können.
Oh ja, ganz genau. Also gegründet war dieses westöstliche Divan-Orchester 1999 in Weimar. Das war das Klassikjahr.
Kulturhauptstadt
Europas war Weimar. Und dort trafen sich der palästinensisch-amerikanische Literaturwissenschaftler Edward Said, in Jerusalem geboren, als Palästinenser, und Daniel Barenboim und entwickelten die Idee, ein Orchester zu gründen mit jungen Musikern aus dieser Konfliktregion, aus Israel, aus Palästina, aus den arabischen umgebenden Ländern. Und das glückte auch. Und daraus erwuchs dann dieses West Eastern Divan Orchestra, was inzwischen weltberühmt ist und einfach eines der besten Orchester geworden ist, was sehr viel zusammenhängt natürlich mit Daniel Barenboims Pädagogik. Er ist ein fantastischer Lehrer. Auch für Leute, die keine Instrumente spielen wie mich, ist es einfach ein unglaubliches Erlebnis, ihn zu erleben bei Proben. Da staunt man nur, wie sich innerhalb einer halben Stunde eine Melodie, ein Stück, ein Satz verändert, verbessert jedenfalls.
Es ist gelungen, die von Barenboim von Herzen gewünschte Akademie in Berlin ansässig zu machen, und zwar in einem nicht mehr benötigten alten Magazin. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ein Magazin hat nicht gerade Probenräume zu bieten und Übungssäle für Instrumentalisten und erst recht keinen Konzertsaal. Aber das alles ist geschaffen worden.
Ja, das stimmt, aber es hätte nicht geklappt, hätte nicht Klaus Wowereit der ganzen Angelegenheit zugestimmt.
Als damaliger Bürgermeister?
Er war damaliger regierender Bürgermeister der Stadt. Die Stiftung Oper Berlin hatte einen Vorstand und das ist er gewesen, der eigentliche heimliche Kultursenator neben André Schmitz. Der Staatssekretär war bei Wowereit und natürlich die Arbeit machte, die Politiker dann gerne abgeben an die Beamten. Also wie Sie sagten, dieses riesige Gebäude stand leer und wurde entkernt, zumindest der Teil, in dem der Konzertsaal passte. Der stammte aus der Feder von Frank Gehry, dem berühmten Architekten, der das Museum in Bilbao gebaut hat und überhaupt einer der größten lebenden Architekten unserer Zeit ist. Das hat er kostenlos gemacht, der Gehry.
Das hat der Barenboim geschenkt.
Gewissermaßen, denn er war befreundet Planung. Mit Pierre Boulez. Und Pierre Boulez wiederum war befreundet mit Daniel Barenboim. Und auf diese Art und Weise erfuhr Frank Gehry von unserem musikalischen und pädagogischen Konzept und war so begeistert, dass er dieses Kunstwerk, denn das ist es geworden, dieser Konzertsaal, der dann nach Boulez genannt worden ist, kostenlos zeichnete.
Und da gibt es eine wunderschöne Anekdote, die man auch in Ihrem Buch lesen kann. Barenboim und Gehry treffen sich in einem Hotel in Mailand und diskutieren über Möglichkeiten, aus diesem riesigen Magazinbau nun ein Konzert- und Akademiegebäude zu entwickeln. Und da entsteht ein Kringel.
Jede Mutter, jeder Vater kennt das. Das Kind, das anfängt zu zeichnen, malt gerne am Anfang einen sogenannten Urknäuel. Es hängt jetzt bei mir im Büro.
Das heißt, das gibt es noch, diese Skizze, aus der sich dann die Planung...
aus der sich ein ovaler Konzertsaal dann ergeben hat, auf Drängen auch Daniel Barenboims, der nicht diesen ollen Schuhkarton-Architektur wollte, sondern was Originelleres. Und genau das ist da auch entstanden.
Ein elliptischer Raum mit zwei übereinander angebrachten Rängen. Man hat eigentlich von jedem Platz aus eine herrliche Akustik, die ist meisterlich gelungen.
Ich glaube, wer Noten lesen kann, der kann mitlesen. Bei den maximal 19 Meter entfernten Musikern, aber vor allem, wer unten sitzt, hat eine absolut, man muss fast schon sagen, intime Nähe zu den Musikern. Ich frage mich manchmal, ob die den Atem der Zuhörer im Nacken spüren. So dicht dran sitzen wir Zuhörer und genießen dadurch etwas, was ja in dem Begriff der Kammermusik angelegt ist. Etwas Privates, etwas Intimes. Der Akademieteil ist gezeichnet worden von dem Architekturbüro H.G. Merz von zwei jungen Kollegen, die das ganz fabelhaft mitgeschaffen haben und vor denen ziehe ich auch den Hut. Wie vor vielen, vielen anderen Menschen, insgesamt 52 Gewerke haben da mitgearbeitet und ich habe dann eben bei dieser Gelegenheit als sogenannter Bauherr einmal mehr kennengelernt, welche hohe Qualität deutsche Handwerker haben können und auch haben. Das ist schon außergewöhnlich. Es kamen dann Leute von Frank Gehry aus Kalifornien, die auch in Frankreich gebaut haben gerade, zu uns, um sich unsere Arbeiter, respektive die Arbeit der Arbeiter anzuschauen. Und die waren ganz einfach begeistert. Und ich bin es dann natürlich auch geworden. Und alle diejenigen, die sich mokieren über Mindestlöhne und Ähnliches, denen empfehle ich einfach mal eine Woche lang Eisen zu flechten.
Was ja rückblickend besonders beeindruckt ist, wie rasch das voranging. Also Barenboim hat sich aus Anlass seines 70. Geburtstag im Jahr 2012 mit dieser Idee an Sie gewandt und dann ging es ruckzuck. Schon Ende 2015, nach 3 Jahren, ist die Akademie eröffnet worden und der Pierre Boulez Saal im Frühjahr 17. Wir hören immer nur von verzögerten Bauten und von Problemen. Das ist eigentlich grandios.
Frau Henke, das ist nicht grandios, sondern das ist, da wird der Sozialdemokrat Naumann zum liberalen Marktwirtschafter. Das hat nur eine einzige Erklärung. Hier hat der Staat nicht mitgebaut, sondern gebaut wurde es von einem kleinen Team, nämlich meiner Wenigkeit, dem derzeitigen neuen Geschäftsführer Carsten Siebert und einer Baumanagementfirma namens Team Projekt und einer anderen kleinen Firma namens RW Plus. So, diese kleine Truppe, insgesamt vielleicht 10 Leute, haben sich wöchentlich getroffen, sind durch jedes einzelne Problem gemeinsam durchgegangen und dann konnte einer, der Bauherr, schnell entscheiden und dann wurde das eben fantastisch koordiniert und gemacht, ohne dass Bedenkenträger, staatliche Bedenkenträger, die natürlich über letzte Instanz zustimmen mussten, dazwischenfuhren. In anderen Worten, es ist der Triumph der Privatwirtschaft mit staatlicher Finanzierung. Das ist vielleicht die Zukunft für größere Baustellen, auch in Zukunft.
Wir hören gleich Martha Aggerich, Wunschinterpretin von Michael Naumann für diese Doppelkopfsendung. Beim Lesen Ihrer Biografie, Herr Naumann, liegt nicht gerade ein Schwerpunkt auf der E-Musik. Sie erwähnen Popmusik aus den 60er und 70er Jahren. Aber wie ist denn eigentlich Ihr Verhältnis insgesamt zur Musik?
Das ist geprägt worden, wie das meistens doch der Fall ist, durch die Familie. Meine Mutter spielte, wie ich fand, fabelhaft Klavier. Als ich 11 Jahre alt war, mussten wir aus der DDR fliehen und das Piano blieb da und sie hat nie wieder gespielt. Aber sie hat mich in Konzerte geschleppt. Also ich habe die Großen gehört. Czartoslaw Richter, Emil Gilels, Segovia. Kurz und gut, klassische Musik spielte schon eine große Rolle, vor allem auch Lieder. Also für mich ist der Fischer Disco einfach der Inbegriff. Wenn die Leute heutzutage von Heimat sprechen, von Heimat. Mhm. Wenn ich ihn höre, sehe ich buchstäblich Landschaften vor mir, die man normalerweise als Kitsch bezeichnen würde. Aber im Ohr sind sie dann wunderbar und dieser Mann war einfach ein Gottesgeschenk an Schumann und Schubert.
Nun also Klavier. Die Pianistin Martha Aggerich mit der Sonate Kirkpatrick Verzeichnis 141 von Domenico Scarlatti. Eine Scarlatti-Sonate und die herausfordernd schnellen Tonrepetitionen mit Leichtigkeit gespielt von Martha Aggerich. Im Doppelkopf mit Michael Naumann und Barbara Henke. Kultur ist Ländersache, heißt es in der Bundesrepublik. Ein Beispiel: das Hessische Landesmuseum Darmstadt, das Museum Wiesbaden, die Museumslandschaft Hessen-Kassel mit ihren 10 kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen, mit 3 historischen Parkanlagen, samt einem Herkules, der zum kulturellen Welterbe zählt. All das gehört dem Land Hessen und noch viel, viel mehr im ganzen Land. Es muss aus dem Etat der Landesregierung und von den Kommunen finanziert werden. Die Kulturministerien der Länder sind so zwar arg gebeutelt, aber auch autonom in ihren Entscheidungen. Ein Bundesministerium für Kultur hat Deutschland nicht, seit der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder aber sehr wohl den sogenannten Kulturstaatsminister oder die Kulturstaatsministerin. Und Michael Naumann habe dieses Amt erfunden, hat der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder, der ihn dazu berufen hat, zurückblickend gesagt. Das ist ein hohes Lob.
Ja, das wird man in Bayern dann ganz gewiss anders sehen. Und in der englischen Presse wurde ich auch als der erste Kulturminister Deutschlands nach Joseph Goebbels bezeichnet. Keine besondere Ehre, finde ich. Also Tatsache ist, dass dieses Bedürfnis nach einem Staatsminister oder Kulturminister auf Bundesebene in den Institutionen oft genug schon geäußert worden war, zumal auch in den Verlagen. Warum? Weil eine Fülle neuer Regelungen natürlich auch im Kulturbereich, Steuerregelungen in erster Linie, entweder emanieren aus der Bundesregierung respektive aus der Europäischen Kommission. Denken Sie zum Beispiel an den ewigen Kampf, den ich gegen den damaligen Wettbewerbskommissar Karel van Miert in der Kommission in Brüssel geführt habe,
der
die Buchpreisbindung abschaffen wollte, was zu einer Katastrophe geführt hätte für all die etwa 4000 deutschen kleinen Verlage. Die wären ganz einfach von der Bildfläche verschwunden, wie das in Amerika der Fall ist. Und mit ihnen übrigens auch die kleinen Buchgeschäfte. Die wären von den Ketten erdrückt worden, die Bestseller zu Ramschpreisen feilbieten und damit im Grunde genommen das Geschäft der Kleinen kaputt gemacht hätten. In anderen Worten, das abzuwenden war nur möglich durch einen Kampf gegen den Kommissar mit Androhungen und Mohrrüben, die man anderen Kommissaren vor die Nase hielt, aber auch mit Androhungen, die der Bund in Brüssel mit einer ganz anderen Schlagkraft vortragen kann als etwa ein Landesvertreter. Warum? Na, der Bund bestimmt in der Kommission den Etat mit. Und ich konnte dem damaligen für die Kultur zuständigen Kommissar Orecher eine Etat-Erhöhung anbieten und dem Handelskommissar und Wettbewerbskommissar Karel van Miert eine Kürzung seines Etats anbieten, Anführungszeichen. Auf diese Art und Weise konnte der Bund die sogenannten Windmühlen von Brüssel, so bezeichnete sie nämlich der damalige bayerische Kulturminister Zehetmeier, zum Stillstand bringen können. In anderen Worten, der Hebel des Bundes ist in der Europäischen Kommission länger als der der Länder. So, das ist das eine. Das andere ist, die Wiedervereinigung lag schon ein Jahrzehnt hinter uns. Es gab natürlich die Hauptstadt Berlin. Und in Berlin war nun die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in der sich auch die Länder finanziell übrigens sehr unterschiedlich an der Finanzierung beteiligen. Es war die Museumsinsel in einem Zustand, als ob General Schuikow gerade abgezogen sei. Es sah aus wie ein Kriegsschauplatz. Dieses alles galt es so schnell wie möglich zu reparieren und in Ordnung zu bringen. Darüber hinaus litten die neuen Länder, also Ostdeutschland, in ihren Kulturinstitutionen unter enormen finanziellen Nöten. Und dieses bei einem doch sehr lebendigen und hochwertigen Kulturleben in der ehemaligen DDR, das alles musste so schnell wie möglich refinanziert werden. Und für diese Funktion brauchte man zweifellos eine Vertretung im Kabinett, wenn auch kein stimmberechtigtes Mitglied, also eine Art glorifizierten Staatssekretär. Und da kam eben Schröder auf mich.
Wenn man dieses Paket an Aufgaben hört, was ja noch längst nicht alles umfasst, was man sich noch dazu vorstellen könnte, dann fragt man sich schon, warum denn nicht doch ein richtiges Ministerium? Warum denn nur der sogenannte Beauftragte des Bundes?
Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Die Arbeit ist schließlich dieselbe. Die Prügel, die man von der Presse kriegt, ist auch dieselbe oder die gleiche. In wenigen Worten, es gibt einen unglaublichen Vorteil, dieses Amt im Kanzleramt zu lassen. Und das ist die Nähe zum Herrn aller Kompetenzen, zur Kanzlerin oder zum Kanzler. Ganz am Anfang, ich habe das leider damals, weil ich ein völliger Neuling war, nicht richtig klar gemacht und habe damit gewissermaßen in der Öffentlichkeit nicht gepunktet. Ganz am Anfang bin ich zu Schröder gegangen, nachdem ich erfahren hatte, dass die Renovierung der Museumsinsel in Berlin auf eine Bauzeit von 30 Jahren mit Bauzaun ausgedacht war oder projektiert war. Bin ich zu Schröder gegangen und habe gesagt, wir müssen das beschleunigen. Und es hatte der damalige neu ernannte Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann, ausgerechnet, was das kostet, nämlich 1,3 Milliarden Mark. Ja, und das hat der Schröder dann in einem schönen Gespräch an einem Nachmittag genehmigt. Wenn ich mit dieser Summe zum Finanzminister gegangen wäre, dann wäre ich aufgelaufen.
Also dadurch, dass das Amt des sogenannten Kulturstaatsministers im Kanzleramt ist, kann man auch immer mit dem Begriff Chefsache arbeiten.
Ja, dann ist das ist der absolute Vorteil. Genau. Ja. Es kann natürlich sein, dass sich der Kanzler oder die Kanzlerin, was übrigens bei Merkel nicht der Fall ist, einen feuchten Kehricht um Kultur kümmert. Dann sitzt man da und ist einfach das fünfte Rad am Wagen.
Kommen wir mal zu zwei Projekten, die in Ihrer Zeit als Kulturstaatsminister wichtig waren. Beim ersten konnten Sie für eine Lösung sorgen und es wirklich auf den Weg bringen. Das zweite ist heute noch umstritten, nämlich der Schlossbau in Berlin. Aber sprechen wir über das sogenannte Holocaust-Mahnmal. Peter Eisenman, der Architekt, hat erzählt, dass er total glücklich war, dass endlich, als Sie aufs Parkett kamen, jemand bereit war, sich mit ihm nochmal über seine Pläne zu beugen, zu diskutieren und dafür zu sorgen, dass es weitergeht. Der hatte das Gefühl, unter der Kohl-Regierung lief das alles irgendwie so ins Leere. Vielleicht ist das dem Wahlkampf damals 1998 zu verschulden.
Also das ist sehr nett, wenn der Eisenman das so gesagt hat. Das ist ja allgemein bekannt gewesen damals, dass ich gegen dieses Mahnmal war. Aus vielen Gründen. Der zentrale Grund war, es war mir, ich sage das noch einmal, zu schön. Das ist ein wunderbares Beispiel gelungener, monumentaler Landart. Diese Stelen sind einfach schön anzusehen. Und ich muss sagen, mein Verhältnis zur Geschichte der Shoah, des Holocaust, ist von vielen Dingen geprägt, aber nicht von dem Begriff der Schönheit. Und darum war ich dagegen. Aber dann habe ich bemerken müssen, dass mit diesem intellektuellen Argument in einer Diskussion, die bereits relativ versteinert war, überhaupt nichts zu gewinnen ist. Es kam zu einer Abstimmung von verschiedenen Modellen und schließlich hatten sich Peter Eisenman und ich geeinigt auf etwas, was dem Mahnmal fehlte, nämlich ein informationelles Element. Und dann hat er entworfen diesen sogenannten Ort der Information, in dem dem Besucher klar gemacht wird, worum es da eigentlich geht mit diesen Steinen. Wenn man davon nichts weiß, sieht man einfach nur die Steine. Sind unübersehbar.
Ich denke, aber das erlebt man auch, wenn man sich diesem Areal, diesem Stelenfeld nähert. Man sieht schon, wie gut gelaunte Leute
da herumspringen.
Drin herumlaufen
und springen. Ich habe da ganz andere Sachen schon gesehen.
Und
ich
hatte teilweise ein Büro. Picknick machen, ja, als handle es sich um Sitzbänke.
Ja, so ist
und
es,
erst
ja,
wenn man dann zum Einstieg in die unterirdische Welt des Orts der Information kommt, dann sieht man, die Menschen sind ernsthaft, sie haben ein ernsthaftes Interesse und niemand kommt lachend heraus.
Ja, also für mich war das wichtig, dass die sogenannte Erinnerungskultur, ein furchtbarer Begriff übrigens, finde ich, Erinnerungskultur ist so eine Art Stigmatisierung, eine versteinerte Erfassung eines viel komplexeren Begriffes von Kultur und Erinnerung. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass diese sogenannte Erinnerungskultur in Deutschland nur dann den eigentlich bezweckten Sinn hat, dass Menschen, die sich an dieses Jahrtausendverbrechen erinnern wollen, emotional angeregt werden, darüber nachzudenken. Eine kühle, nackte Erinnerung, so als ob man sich an das Einmaleins erinnert als kleines Kind, kann es im Zusammenhang mit dem Holocaust nicht geben. Stattdessen bin ich der Meinung gewesen, und das ist wohl auch inzwischen mehr oder weniger nicht mehr so umstritten, dass Geschichtskenntnisse, Geschichtserfahrung, Erinnerung, die ohne eine emotionale Bindung desjenigen, der sich erinnert, einherkommt, mehr oder weniger der Lektüre eines Fahrplans oder eines Kursbuches gleicht, aber eben nicht das, was ich unter Erinnerung verstehe, evoziert. Und kurz und gut, dieser Ort der Information, der mir dann von der FAZ vorgeworfen wurde, als typisch sozialdemokratischer, pädagogischer Zeigefinger, der hat sich bewährt. So wie Sie sagen, wer da reingeht, weiß, wofür diese Steine da herumstehen.
Kommen wir zu dem zweiten großen Streitthema, das internationale Diskussionen ausgelöst hat, nämlich die Idee, in der Mitte des neuen Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik, ausgerechnet ein Schloss wieder bauen zu wollen, das dort einmal gestanden hat. Bis hin zu der Rekonstruktion von äußeren Erscheinungen. Dieser Streit lief schon, als Sie Staatsminister wurden, 1998, und er dauerte über Ihre Amtszeit hinaus. Eigentlich kann man sagen, er hält bis heute. Hatten Sie eigentlich von Anfang an das Gefühl, das muss sein?
Ja, und zwar war ich ehrlich gesagt mit diesem Volkskammergebäude, Erichs Lampenladen, egal welche Emotionen da andere Berlinerinnen und Berliner und Ostdeutsche daran knüpfen, war ich eigentlich sehr unglücklich. Es passte ganz einfach nicht in das Ensemble der neoklassischen und zum Teil noch wesentlich älteren Gebäude ringsherum.
Als der sogenannte Palast der Republik noch stand, hatte sich schon ein Förderverein gegründet, der für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses trommelte und, wir erinnern uns, eine Attrappe an den alten Bau hing. Und von da an gab es eine Tendenz zu sagen, ja, das soll wieder erstehen.
Ja, denn plötzlich kannten alle Berliner den Begriff der Kubatur. Das heißt also zu Deutsch, dieser Würfel, der da stand, schloss das Ensemble der anderen Gebäude links und rechts und davor und dahinter wirklich ab. Es war eben nicht mehr diese mittelmäßige Architektur des Palasts der Republik, sondern es war in Imitation oder Nachbau des klassischen Gebäudes, des ehrwürdigen klassischen Gebäudes, muss man ja sagen, eigentlich eine gelungene Vorstellung, wie das in Zukunft aussehen könnte. Also ich war dafür. Und mein zentrales Argument gegen diejenigen, die sagten, das sei ja in Wirklichkeit eine Art Walt Disney-mäßige Kulissenarchitektur und würde ja nur nachbauen, was vor 300 oder 400 Jahren vielleicht einmal oder 200 Jahren konzipiert worden war, den sage ich ja, der Kölner Dom ist, wenn ich es richtig sehe, die beiden Türme sind nach alten Plänen, aber haargenau nach alten Plänen, 1890, glaube ich, fertiggestellt wurde. Und wenn die Kommunisten in Paris 1945 die Macht übernommen hätten und eine Art architektonische Geiselerschießung vorgenommen hätten und den Louvre gesprengt hätten, hätten die Franzosen den 1:1 wieder aufgebaut? Aber da selbstverständlich. Also in wenigen Worten, dieses Argument hat mir nie so imponiert.
Gesprengt hatte die DDR das alte Stadtschloss 1950.
So ist es, ja. Und buchstäblich eine Art Geiselerschießung. Es stand ja noch, es war innen schwer beschädigt, ausgebrannt und auch weggesprengt, aber die Mauern standen noch.
Und dass die was Symbolisches hatten, das hat man gewusst. Denn nicht umsonst wurde ein Tor mit dem gesamten Bauschmuck aufgehoben und an das Staatsratsgebäude appliziert.
Ja, weil über dem Tor Herr Scheidemann die Republik ausgerufen
angeblich,
hatte.
Angeblich, ja.
Angeblich, es gab ja zwei Ausrufer. Also Scheidemann angeblich über dem Tor. Aber das waren die seltsamen ästhetischen Kompromisse. Ansonsten ist das Staatsratsgebäude übrigens von demselben Architekten gebaut, der auch im neoklassischen Knobelsdorf-Stil die Barenboim-Said-Akademie, das heißt das Depot, gebaut hat, der Staatsoper. Das sieht aus wie ein Gebäude von Knobelsdorf, aber dem guten Mann, Paulik heißt er, ist auch die Stalinallee gelungen. Der kam aus dem Bauhaus. Also man sieht, hier ist ein Architekt, wie er nur in Deutschland sich verwirklichen konnte. Erst bauhausmäßig, dann totalitär, stalinistisch, dann Knobelsdorf, 18. Jahrhundert. Also er konnte einfach alles. Und hätte er noch etwas länger gelebt und hätte er wahrscheinlich auch noch das Empire State Building nachgebaut.
Ich muss gestehen, wenn ich heute während der Bauarbeiten immer mal wieder zum Schloss gehe, denke ich manchmal, na ja, Franco Stella zeigt uns ja mit der einen, mit der östlichen Fassade, dass auch eine schlanke, funktionale, ohne jeden Schmuck auskommende Seite dieses Gebäudes nicht unbeeindruckend ist.
Sie haben das richtige Wort. Es ist die beeindruckende Architekturstil der 20er Jahre Italiens. Also Nervi wäre ein klassisches Vorbild. Es wird diese Architektur dann immer als präfaschistisch oder faschistisch bezeichnet. Das ist natürlich Unsinn, es ist klassizistisch. Die Vorbilder sind die römischen Gebäude, die Nervi und andere und eben auch Stella vor Augen hatten. Klare Proportionen, keine Ornamente, nichts
Barockes. Aber worauf ich hinaus will, Michael Naumann, ist, man hätte auch mit den Vorgaben der Schlüterfassade sparsamer verfahren können. Wäre es nicht reizvoll gewesen, an eine moderne, glatte Front, sagen wir 2-3 zwischen zwei Fensterachsen geführte Zitate zu bauen, die uns gesagt hätten, schaut mal, so sah es hier früher aus.
Ja, das ist die postmoderne Schule, die auf das Post so großen Wert legt und sich gleichzeitig geniert, modern zu sein. Nein, also so wie es ist, finde ich, wird das ganz gut. Ich glaube, das Hauptproblem liegt ganz woanders. Nicht in der Architektur, sondern in der Funktion. Wie soll das eigentlich werden? was soll da eigentlich drin geschehen? Es handelt sich um riesige Ausstellungsflächen. Ich hätte nie gedacht, hätte ich das geahnt, hätte ich meine eigene Rolle in dem Zusammenhang vielleicht doch noch anders formuliert. Ich hätte nie gedacht, dass das Eingangsfoyer dieses Schlosses ja wirklich Dimension des Peterdoms hat. In Rom ist es einfach gewaltig.
Der Streit über das Schloss wird sicherlich sich fortsetzen, auch wenn eines Tages, wenn die Sterne mitspielen oder das Glück mitspielt, kann das schon Ende 2019 sein, die Türen geöffnet werden und das Publikum aus Berlin und aller Welt hineingehen und sich einen eigenen Eindruck verschaffen kann. Was mich wirklich verblüfft hat, Herr Naumann, während Ihrer Amtszeit, war der Ankauf der Sammlung Berggruen im Jahr 2000. Gerhard Schröder ist kulturaffin, sagen Sie, das wusste man auch. Schließlich mochte er Maler wie Markus Lüpertz und Jörg Immendorf.
Und Baselitz.
Immendorf hat ja den berühmten goldenen Schröder gemalt und der wurde ja auch aufgehängt in der Kanzlergalerie. Aber dass nun ausgerechnet dieser gleiche Gerhard Schröder, derselbe Mann, sich begeistern lässt für klassische Moderne, das war schon überraschend. Und es hieß dann, jawohl, der Kanzler hat unterschrieben, 252 Millionen Mark. Mark wollte er ausgeben und hat er dann auch ausgegeben, ja, für eine Sammlung moderner Kunst von einem gewissen Heinz Berggruen.
Tja, Heinz Berggruen war ein Berliner, der rechtzeitig emigriert ist und über Amerika schließlich als Kunsthändler in Paris gelandet war und dort sich befreundete mit Kahnweiler, dem Agenten von Picasso. Als junger Mann war er übrigens nach dem Krieg, ich glaube sogar als amerikanischer Soldat, zurückgekehrt und arbeitete mit Kästner zusammen an einer Zeitschrift, Erich Kästner zusammen an einer Zeitschrift, Pinguin, glaube ich. Ging dann aber zurück nach Amerika und endete schließlich als Kunsthändler, Galerist in Paris. Und während dieser Zeit sammelte er sehr viel Klee.
Matisse,
Picasso, Giacometti, auch ein Van Gogh war dabei, Cézanne war ebenfalls dabei, aber doch in erster Linie vor allem Picasso. Und zwar die ganz großen Werke. Picasso hat viel gemalt und nicht alles war so großartig. Aber er hatte die wirklich feinsten Sachen, muss ich sagen. So, und dann hatte der damalige, inzwischen nicht mehr lebende Generaldirektor der staatlichen Museen in Berlin, Herr Dube, Professor Dube, davon gehört, dass Heinz Berggruen unglücklich war über das MoMA in New York. Denn denen wollte er ursprünglich seine Kunstwerke stiften. Er hatte ihnen schon eine ganze Reihe von Klees gegeben, die verschwanden aber im Depot in New York. Das passte ihm nicht. Und aus dieser Unzufriedenheit wuchs dann der Gedanke, befördert von Herrn Dube, eine Dauerausstellung, aber eben keine ewig dauernde, sondern auf 10 Jahre dauernde Ausstellung seiner schönsten Schätze hier in Berlin zu veranstalten.
Die wurde 1996 eingerichtet, im Stühlerpalais gegenüber vom Charlottenburger Schloss.
Ganz richtig. Die Innenarchitektur stammte dann von Christoph Sattler und seinem Kollegen Albrecht. Und die beiden haben dann oben noch eine kleine Wohnung vorgesehen für Berggruen. Und ich glaube, das war das entscheidende Argument, Berggruen nach Berlin in seine Heimatstadt zurückzulocken. Also kam er mit seinen Bildern und die hingen nun da. Und es war natürlich eine Sensation, denn Berlin hatte natürlich durch das Dritte Reich und die Kampagnen gegen die sogenannte entartete Kunst den kompletten Sammleranschluss an die klassische Moderne, an Picasso, Braque und so weiter verloren. Und es entstand wohl bei Berggruen die Vorstellung, da er sich hier sehr willkommen fühlte, der Stadt die ganze Sache zu verkaufen. Genauer gesagt dem Land, der Bundesregierung, wenn Sie so wollen, dem Bund. Aber Helmut Kohl ließ sich nicht dazu bewegen. Ich habe dann Gerd Schröder überredet, mit mir ins Museum zu gehen und sich diese prachtvolle Sammlung anzuschauen, nachdem wir sie hatten schätzen lassen.
Und da hat Heinz Berggruen über eine Milliarde und von seinen Künstlern erzählt?
Ja, der war da, er war sein bester Museumsführer. Andere wollten sich vordrängen und Schröder die Kunst erklären, das war aber nicht nötig. Diese Visite dauerte vielleicht 2 Stunden. Damit war die Sache aber noch nicht erledigt, denn der Finanzminister, der ja bekanntlich ein Vetorecht hat, musste überredet werden, Hans Eichel. Und diese Überredung kostete mehrere Flaschen Rotwein und führten dennoch erstmal zu gar nichts. Dann aber gab es ein morgendliches Gespräch vor der Kabinettssitzung mit Hans Eichel und Gerd Schröder. Und dann schob mir Schröder einen Zettel rüber, da stand drauf, Michael, du kriegst deine Millionen.
In HR2 Kultur zu Gast ist Michael Naumann. Weiterer Musikwunsch für die Sendung Doppelkopf, Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Yeah!
pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
Die Stones in HR2 Kultur. Michael Naumann ist Gast im Doppelkopf bei Barbara Henke und hat sie sich gewünscht. Wissenschaftler, Journalist und Verleger, das sind die Berufe, zwischen denen sie wechselten, vor und nach ihren Ausflügen ins politische Geschäft. Und sie sagen rückblickend, all das sei geschehen, ohne dass sie Ziele gehabt hätten. Mit Verlaub, das geht ja wohl aufs Konto Eitelkeit des Herrn Dr. Naumann, denn er hat ja seine Dissertation über Karl Kraus geschrieben, er hat eine Habilitation geschrieben mit dem Titel Strukturwandel des Heroismus. Dafür gab es doch zumindest Phasen zielstrebiger Konzentration, oder? Das ist Ihnen ja nicht so zugefallen.
Natürlich gab es das. Alles, was ich angefangen habe, habe ich natürlich zielstrebig zu Ende geführt. Aber eine Art Lebensziel hatte ich nicht. Ich hatte nie das Gefühl, A, ich möchte mal eine sichere Rente haben, B, ich möchte mal Chef von irgendwas werden. Dieses alles hat sich wirklich, wirklich so gefügt, ohne dass ich mir da lange drüber Gedanken gemacht hätte. Wenn Sie jemand anruft, wie es mir ja geschehen ist, und fragt, hätten Sie Interesse, den Rowohlt Verlag zu leiten? Und Sie sind mit den Rororo-Taschenbüchern aufgewachsen, dann sagen Sie, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was das bedeutet. Erstmal ja. Klar. Wenn mich jemand gefragt hätte, möchtest du Torwart von 1. FC Köln werden? Ich war damals 18 Jahre alt und Schultorwart, hätte ich gesagt, na selbstverständlich.
Also wann immer sich eine verlockende Tür auftat,
bin ich da durchgegangen und ich bin auch manchmal gegen die Wand gelaufen. Mhm. So ist es nicht.
Journalismus aber, Michael Naumann, Journalismus hatten Sie schon früh im Blick. Ist das nicht doch ein Beruf, den Sie zum Ziel erkoren hatten?
Das kann man so sagen. Wenn ich heute gefragt werde, was ich eigentlich bin, dann sage ich Journalist. Also das war schon das heimliche Ziel meines Lebens, zu schreiben, Journalist zu sein. Und das bin ich ja dann auch geworden.
Wir haben die Zeit schon erwähnt. Ja. Das war in der Tat ein Hauptwirkungsfeld von Ihnen, und zwar in mehreren Rollen. Der Journalismus hat ja mehrere Facetten. Welche waren dort Ihre Hauptrollen?
Also ich war erst Gründungsredakteur des Zeitmagazins, dann bin ich zurück an die Uni. Dann habe ich das Dossier gegründet. Es war ein Vorschlag von mir, so etwas zu machen, als ich noch in Oxford war. Dann hat man mich geholt. Also wurde ich der Gründungsredakteur des Dossiers. Dann ging ich als Korrespondent für die Zeit nach Washington. Dann war ich beim Spiegel für 2 Jahre als Ressortchef Ausland. Und dann kamen eben diese wunderbaren 10 Jahre Rowohlt Verlag und dann nochmal 3 Jahre Verleger in New York, wo ich einen Verlag namens Metropolitan Books gegründet habe und den Henry Holt Verlag geleitet habe, der übrigens jetzt das Buch Fire and Fury oder Feuer und Zorn über die Trump-Präsidentschaft herausgegeben hat und Millionen Exemplare verkauft hat. Ich wünschte, es wäre mir damals zugestoßen, denn das ist ein Glücksfall für jeden Verlag.
Sie nennen sich selbst rückblickend ja den teuersten Lehrling des deutschen Verlagsbuchhandels. Ist das ein bisschen kokett oder haben Sie wirklich 1985 null Ahnung gehabt von den Interna in Verlagen?
Null Ahnung. Ich hatte im Rowohlt Verlag ein Buch veröffentlicht, das hieß Amerika liegt in Kalifornien. Das war meine einzige praktische Erfahrung mit dem Buchgewerbe, außer dass meine Diss und meine Habilschrift gedruckt worden waren. Aber ansonsten waren meine Beziehungen zum Verlagswesen geprägt durch den Sachverhalt, dass ich unendlich viel gelesen habe. Vor allem die Taschenbücher während meiner Schüler- und Studentenzeit. Und dann natürlich mein Lieblingsautor Robert Musil, der war beheimatet bei Rowohlt. Und insofern ein bisschen Ahnung hatte ich von dem Verlag, aber mehr als Kunde. Als Macher, was wusste ich von Deckungsbeiträgen? Nichts.
Aber der Lehrling Naumann muss dann sehr schnell kapiert haben, worum es geht. Denn in recht kurzer Zeit haben die Geschäftszahlen des Rowohlt Verlages nach oben gezeigt.
Glück gehabt. Buchstäblich. Wissen Sie, Verlegerei ist 60-70% Glück. All die Verleger, die behaupten, sie hätten die richtige Nase gehabt, machen sich was vor. Erstens ist man nicht alleine. Wer 500 Bücher im Jahr verlegt, das haben wir getan, bis zu 500 Bücher in Rheinbeck, der kann nicht behaupten, sie alle gelesen zu haben, vor allem diejenigen, die er nicht genommen hat. Und ich habe eine Menge Bücher gelesen, die ich nicht genommen habe. Hätte ich die alle veröffentlicht, dann wäre ich wahrscheinlich selber steinreich geworden, ist aber nicht der Fall. In anderen Worten, ich habe mir eine Menge gute Bücher durch die Finger rutschen lassen. Das gehört mit zum Gewerbe. Erstens. Zweitens, man ist nicht allein. Ich hatte ein fabelhaftes Lektorat. Und drittens waren das aufregende Zeiten. Tschernobyl, Wahlen, Überschwemmungen, also eine ganze Fülle von Ereignissen, die für ein Verlagsprogramm, was doch auch sehr aktuell ausgerichtet ist, und bei Rowohlt war es vor allem eine starke ökologische Linie, geprägt durch eine Lektorin namens Inke Brodersen. Dieses alles hat uns gut getan, muss ich sagen. Und ich habe dann ein bisschen auch meine eigene journalistische Nase eingebracht. Also meine Lieblingsgeschichte betrifft den russischen Außenminister Edward Shevardnadze, den ich überreden konnte, der Welt zu erklären, warum er die Sowjetunion auflöst. Also bekam ich die Weltrechte, ich bin nach Moskau geflogen und dann hat er gesagt, das mache ich und das hat er gemacht. Und das schöne Buch heißt Die Zukunft gehört der Freiheit.
Skurril von heute aus gesehen, Michael Naumann, noch Ende der 1980er Jahre soll ein auf altmodische Art freizügiges Buch indiziert, also verboten werden, das schon bei seinem ersten Erscheinen 1907 für einen Skandal sorgte. Josephine Mutzenbacher, damit hatten Sie auch zu tun.
Ja, das hatten wir als Taschenbuchlizenz von dem Verlag Rogner und Bernhard übernommen. Der Autor soll Felix Salten gewesen sein, dessen Nachfahren Urheberrecht beansprucht haben, konnten es aber nicht beweisen. Das ist der Autor von Bambi. Also der hat sich dann eine wienerische Freizeit gegönnt und einen ziemlich absurden pornografischen Roman geschrieben. Der durfte plötzlich nicht mehr beworben werden und damit war er praktisch tot. Wir haben dagegen geklagt, mithilfe übrigens auch des Börsenvereins, und haben dann in letzter Instanz vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen. Inzwischen gibt es natürlich andere Bücher und auch Fernsehproduktionen oder Filmproduktionen, die erschreckend sind und die im Vergleich zu dem, was damals zur Debatte stand, nämlich nackte Haut und Sex, viel erschreckender sind. Also in anderen Worten, die Feier von Gewalt in Kinos und in Computerspielen ist wirklich bedenkenswert und da hat die Bundesprüfstelle eine Funktion.
Apropos Justiz, Michael Naumann, ich hatte schon vergessen, dass Sie der Flegel waren, der die Redewendung vom durchgeknallten Staatsanwalt prägte.
Ja, das war ich. Kostete mich dann 9.000 Euro Strafe. Dagegen habe ich geklagt im Namen der Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz. Und das dauerte 5 Jahre, bis das dann durch war in Karlsruhe und ich nicht nur freigesprochen wurde, sondern der Berliner Gerichtsbarkeit eine so knallende Ohrfeige in der Urteilsbegründung verpasst wurde, dass ich mich immer noch frage, wie war dieses Urteil eigentlich früher möglich? Man hatte mich wegen Beleidigung des Generalstaatsanwaltes verurteilt. Tatsache ist, dass dieser Generalstaatsanwalt 3 Dinge hatte. Erstens eine Hausdurchsuchung bei dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der deutschen Juden, Michel Friedmann. Man suchte da nach Kokain in seinem Amtsbüro, hat das gleichzeitig aber der Presse aus der Staatsanwaltschaft, irgendjemand muss es gewesen sein, genauer gesagt an Bild-Zeitung, Welt und, glaube ich, Bunte, mitgeteilt, während die Untersuchung noch lief. Das heißt, die Unschuldsvermutung war ein Dreck wert, offenkundig. Diesen Staatsanwalt habe ich, Generalstaatsanwalt, der sich gerne auch als Panzerkreuzer bezeichnete in der Gerichtsbarkeit Berlins, den habe ich in einer Fernsehsendung dann als durchgeknallt bezeichnet. Er fühlte sich zutiefst in seiner Berufsehre beleidigt, zeigte mich an. Die damalige Justizsenatorin zeigte mich auch an. Die stammte wie der Staatsanwalt aus der SPD. Also 3 SPDler waren sich gewissermaßen in die Haare gekommen. Aber freigesprochen wurde ich von einem CDU-nahen Verfassungsgerichtspräsidenten.
Von Herrn Papier.
Richtig.
Von Hans-Jürgen Papier. Der war Verfassungsrichter.
Ja.
Und wieder hatte die Meinungsfreiheit gesiegt. Und damit passt auch wieder, was dick mit rotem Filzer aufs Buchcover geschrieben ist, die 2 Worte Glück gehabt. Der Schriftzug funktioniert wie die Schlagzeile einer Zeitungsseite, er macht neugierig und erschienen ist Michael Naumanns selber Lebenserzählung im Hoffmann und Campe Verlag. Viel Spaß beim Lesen wünsche ich unseren Hörern. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Naumann. Es verabschiedet sich Barbara Henke und der Doppelkopf geht nun zu Ende mit Whirlybird von Count Basie.
Dankeschön.